Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Dienstag, den 15. Oktober. Heute mit den folgenden Themen. Erdrutschsieg der Opposition in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Zeichnet sich eine nationale Trendwende ab? Dann, die Lage in Ecuador bleibt angespannt, trotz Einigung zwischen Regierung und indigenen Organisationen über die Benzinpreise. Und außerdem?
Ich denke, Abiy Ahmed hat diesen Friedensnobelpreis auf jeden Fall verdient, denn seit seinem Amtsantritt im Frühjahr 2018 hat er Äthiopien grundlegend verändert.
Seit anderthalb Jahren betreibt Regierungschef Abiy Ahmed in Äthiopien eine friedensstiftende Politik. Nun wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Am Mikrofon durch die Sendung gleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber die aktuellen Meldungen des Tages. Zoe Kammermann und Wilmar Rall haben recherchiert.
Die Berner Stadträtin Rael Ruch reicht Strafanzeige ein gegen einen unbekannten Polizisten, wie der Bund berichtet. Die Anzeige geht zurück auf den umstrittenen Polizeieinsatz im Restaurant Sous le Pont vom letzten Donnerstag. Die Berner Kantonspolizei verfolgte einen Mann bis ins Lokal und nahm diesen dort fest. Dabei setzte sie Pfefferspray ein. Laut Kantonspolizei handelt es sich dabei um einen gezielten Polizeieinsatz gegen den Betäubungsmittelhandel. Stadträtin Rael Ruch hingegen, die sich unter den Gästen befand, bezeichnet den Polizeieinsatz als skandalös. Vergangenen Samstag traf sich die rechtsextreme Szene im luzernischen Wolhusen. Die Polizei unterbrach dort einen Auftritt der deutschen Band Kraftschlag. Die Band hätte eigentlich im Wallis auftreten sollen, wie Watson recherchierte. Weil die Walliser Kantonspolizei ankündigte, eine solche Veranstaltung aufzulösen, wich die Rechtsrockband nach Luzern aus. Nach dem rechtsterroristischen Anschlag in der ostdeutschen Stadt Halle diskutiert die Politik über schärfere Maßnahmen. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will die Synagogen bundesweit baulich besser schützen. Zudem sollen die Strafen für Hassposts im Netz verschärft werden. Der Verfassungsschutz sprach zuletzt von mehreren hundert Internetprofilen der rechtsextremen Szene, die man im Blick habe. Vergangenen Mittwoch hatte der Rechtsextremist Stefan B. versucht, schwer bewaffnet die jüdische Synagoge in Halle zu stürmen. Als dies misslang, erschoss er zwei Menschen vor der Synagoge. Seine Tat übertrug er live ins Internet. Der 27-Jährige wurde schließlich festgenommen und gestand die Tat. Die USA fordern im Syrienkrieg eine sofortige Waffenruhe. Zudem verhängte US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen die Türkei. Dies, nachdem die abziehenden US-Truppen in Nordsyrien ein Chaos hinterlassen haben. Nach dem Abzug der US-Truppen war die Türkei einmarschiert, um gegen die KurdInnen vorzugehen. Diese wiederum baten das syrische Assad-Regime um Unterstützung. Inzwischen ist die syrische Armee bis rund 30 Kilometer an die türkische Grenze vorgerückt, wie internationale Medien berichten. Im Norden Nigerias haben die Behörden erneut eine Islamschule geschlossen. In der Schule waren über 100 Knaben und junge Männer brutal misshandelt worden, wie SRF berichtet. Die Schule war seit rund 40 Jahren in Betrieb. Ein ähnlicher Fall ereignete sich vor wenigen Wochen im benachbarten Bundesstaat Kaduna. Dort wurden 300 Knaben aus einer Schule befreit, in der sie gefoltert und sexuell missbraucht worden waren. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch wird's überwiegend sonnig bei 16 Grad und am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt, die Temperaturen klettern auf 18 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In der ungarischen Hauptstadt Budapest hat sich das Blatt gewendet. Bei den Kommunalwahlen vom Sonntag verzeichnete die Opposition einen Erdrutschsieg und stellt nun den Bürgermeister. Für den rechtspopulistischen Fidesz unter Viktor Orban war das eine kalte Dusche nach jahrelangen Wahlerfolgen auf nationaler und kommunaler Ebene. Zeichnet sich in Ungarn eine Trendwende ab? Wilmar Alsch sprach mit Ulf Brunnbauer, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Regensburg.
Bei den Kommunalwahlen in Ungarn musste die rechtsnationale Fidesz-Partei empfindliche Verluste einstecken. In der Hauptstadt Budapest hat die Opposition einen Sieg errungen. Neu stellt sie nicht nur den Hauptbürgermeister der Stadt, sondern auch über die Hälfte der Bezirksbürgermeister der Stadt. Dies, nachdem die Fidesz-Partei jahrelang von einer Erfolgswelle zur nächsten geritten ist. Wie erklären Sie sich diese deutliche Abfuhr in Budapest?
Nun, die Abfuhr in Budapest hat sicherlich auch mit ganz lokalen Gründen zu tun. Das war eine Kommunalwahl. Wir sollten da nicht zu viel hineinlesen. Und landesweit hat die Fidesz ja nach wie vor eine extrem starke Position. In Budapest ist natürlich die Bevölkerung ein wenig liberaler als am flachen Land. Es gab in den letzten Jahren eine vermehrte Unzufriedenheit auch über bestimmte politische Maßnahmen der Regierung, wie beispielsweise eine sehr starke Zentralisierung des Schulwesens. Insgesamt haben die kommunalen Organe und Kompetenzen verloren. Auch Korruptionsvorwürfe gegen Fidesz spielen ja sicherlich auch eine Rolle. Und die Opposition hat es vermocht, in Budapest jetzt wirklich geeint aufzutreten und sich auf einen Kandidaten zu einigen, obwohl die Oppositionsparteien ja ein ganz unterschiedliches politisches Spektrum auch vertreten.
Es gab ja auch in anderen Städten, zum Beispiel in Pécs oder Miskolc, dort gewann auch die Opposition gegen amtierende Fidesz-Bürgermeister. Was heißt das jetzt konkret für die Hauptstadt, aber auch für die anderen größeren Städte? Wie viel Entscheidungsfreiraum haben Sie denn überhaupt?
Das wird man sehen. Die Fidesz hat ja im Vorfeld der Wahlen mehr oder weniger explizit zum Ausdruck gegeben, dass Kommunen, die in die Opposition gehen, dann mit Schwierigkeiten, sprich mit weniger Geldzuweisungen aus dem Staatshaushalt zu rechnen haben. Das würde ich jetzt einmal nicht vermuten, dass das eintreten wird. Vor allem der Verlust von Budapest wird aber sicherlich von Fidesz auch als gewisses Wegsignal, als Warnsignal auch wahrgenommen werden, dass es dann doch vielleicht zu einigen politischen Anpassungen kommt, insbesondere die wirklich sehr verbreitete Korruption, in die Fidesz und ihre führenden Politiker verstrickt sind. Das, glaube ich, ist ein Punkt, wo Orban sicherlich etwas wenigstens im Sinne der Imagepflege auch machen will.
Kurz vor den Wahlen gab es ja einen großen Skandal um den Fidesz-Bürgermeister der westungarischen Stadt Győr. Ein anonymer Blogger hat ein Video veröffentlicht, das diesen Bürgermeister zeigt, bei einer Sexorgie mit Prostituierten auf einer Luxusjacht. Inwiefern hat nun dieser Skandal die Wahlen beeinflusst?
Das ist schwer zu sagen, weil der Bürgermeister selbst in Győr wurde ja wieder gewählt. Also man sieht, dass die Wähler von populistischen Parteien teilweise sehr unempfindlich sind, was solche Skandale anbelangt. Gerade für den Vertreter einer Partei, die ja sehr stark für traditionelle Familienwerte eintritt, würde man vermuten, das wäre eigentlich ein No-Go, so ist es nicht. In Budapest, das hat sicherlich jetzt auch noch dazu geführt, dass stärker liberal orientierte Wähler nicht das Kreuz beim Fidesz-Kandidaten gemacht haben. Aber wie gesagt, für Budapest spielen die lokalen Verhältnisse eine viel größere Rolle, als was sonst noch im Land passiert.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, wenn man die landesweiten Resultate der Kommunalwahlen anschaut, kann man nicht unbedingt von einer Trendwende sprechen. Also denken Sie, dieser Wandel konzentriert sich jetzt vor allem auf die größeren Städte?
Ja und nein. Also einerseits sollte man, wie schon erwähnt, tatsächlich nicht zu viel hineinlesen. Sie haben natürlich auch eine gesamtstaatliche, gesamtpolitische Bedeutung. Aber wie gesagt, es handelt sich primär um Kommunalwahlen und in allen Bezirken hat Fidesz mit Abstand die meisten Stimmen, überall eine absolute Mehrheit der Stimmen und auch der Mandate. Also die Position der Fidesz ist nach wie vor sehr, sehr stark. Aber was wir in Ungarn sehen, ähnlich wie auch wie in anderen Ländern mit vergleichbarer politischer Landschaft, Polen wäre ein gutes Beispiel, wir sehen doch ein verstärktes Auseinanderdriften zwischen den großen Städten, wo es mehr Menschen gibt, die für liberale politische Optionen eintreten und den Kleinstädten und dem Land, wo die Wählerbasis und wirklich die Stammwähler der Rechtspopulisten sitzen. Und das ist, glaube ich, ein Trend, der wird sich in Ungarn vermutlich auch eher noch verstärken, hat sicherlich auch damit zu tun, dass gerade für die großstädtische Bevölkerung auch die Europäische Union wahrscheinlich auch noch als wichtiger angesehen wird und sie mit dem teilweise sehr antieuropäischen Kurs ihrer Regierung auch nicht sehr einverstanden sind.
Ulf Brunbauer ist Professor für osteuropäische Geschichte und wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Rabe-Info. Gleich blicken wir hier nach Ecuador. Von dort kommt auch diese Band hier. Swing Original Monks hören wir mit Caminito. Rabe-Info. Nach monatelangen landesweiten Protesten hat Ecuadors Regierung eingelenkt. Am Sonntagabend hat sie entschieden, die umstrittene Benzinpreiserhöhung zurückzunehmen. Trotzdem bleibt die Lage in Ecuador angespannt. Viele Fragen sind nach wie vor unbeantwortet. Wilma Rall sprach mit José Echeverría, politischer Aktivist und Rabe-Sendungsmachender aus Ecuador.
Nach monatelangen Protesten hat Ecuadors Regierung die Benzinpreiserhöhung rückgängig gemacht. Was war ursprünglich der Grund für die geplante massive Erhöhung der Benzinpreise um über 100%, José Echeverría?
The plan was about the trade with the International Monetary Fund.
Ecuador hatte beim Internationalen Währungsfonds IWF einen Kredit beantragt im Wert von 4,2 Milliarden Dollar. Und mit einem solchen Kredit sind immer auch Verpflichtungen verbunden. Wer Geld erhalten will, muss tun, was der IWF verlangt. Und der IWF verfolgt natürlich eine klare neoliberale Agenda, sprich Länder, die Kredite erhalten wollen, müssen Sozialausgaben und Subventionen kürzen. Deshalb kürzte Ecuador die Subventionen fürs Benzin und in der Folge stiegen die Benzinpreise um über 100%.
Das hat die Regierung jetzt rückgängig gemacht. Das heißt aber auch, sie muss irgendwo anders sparen, um die Kreditvorgaben zu erfüllen. Ist denn schon klar, wo sie stattdessen sparen will?
One of the conversations with the indigenous people was the rich people have to pay the taxes too.
Nach den Massenprotesten haben ja Vertreterinnen und Vertreter der indigenen Gemeinschaften mit der Regierung verhandelt. Und eine ihrer zentralen Forderungen war, dass die reiche Oberschicht in Ecuador endlich auch Steuern bezahlen soll. Zudem hat die Regierung den großen Unternehmen im Land kürzlich Steuern erlassen. Diese Steuern würden sehr viel mehr Einnahmen generieren, als dass es die Subventionskürzungen beim Benzin tun.
In den letzten Monaten gab es in Ecuador riesige Massenproteste und Streiks in vielen größeren Städten. Angeführt werden die Proteste von der Konföderation der indigenen Völker. Warum demonstriert gerade diese Konföderation an vorderster Front?
The first people was out was the transportation people, the chauffeurs and everyone.
Ganz zu Beginn der Proteste gingen vor allem Leute auf die Straße, die im Transport arbeiteten, Taxi- und Buschauffeure, Lastwagen- und Schulbusfahrer, weil sie spürten die steigenden Benzinpreise am direktesten. Dann begannen sich die Proteste auszuweiten, auch die indigenen Organisationen begannen zu demonstrieren und dann einigte sich die Regierung mit dem Transportwesen und es blieben die indigenen Organisationen. In Ecuador gehören die meisten Indigenen zur Unterschicht. Viele leben auf dem Land und brauchen das Auto, um ihre Kinder zur Schule zu bringen, um zu arbeiten. Und klar, wenn das Benzin teurer wird, wird alles teurer, weil wenn die Transportkosten steigen, steigen auch die Nahrungsmittelpreise. Die ärmeren Schichten trifft das vergleichsweise stärker, aber ihre Rechte hatte der Staat vergessen. Deshalb haben die Indigenen die Proteste angeführt.
That's why the people are resist and understand that's the way to don't make more poor.
Trotz Einigung mit der Regierung bleibt die Situation weiterhin angespannt. Was sind denn weitere wichtige Forderungen der Demonstrierenden?
Now the gasoline going down again, but the indigenous are worried too for the people who's dead in this protest.
Die Benzinpreiserhöhung ist das eine, das andere ist die massive Polizeirepression gegen die Protestierenden. Während den Protesten sind sehr viele Leute gestorben. Die offizielle Zahl liegt bei 7 Toten, die sozialen Bewegungen aber sprechen von sehr viel mehr. Das Problem ist, dass es in Ecuador sehr wenig unabhängige Medien gibt. Darum sind die sozialen Medien so wichtig als Korrektiv der staatsnahen großen Fernseh- und Radiosender. Weil sie stellen die Proteste als Vandalismus und rechtfertigen so die massive Polizeirepression. Dabei war es die größte Repressionswelle seit 40 Jahren, seit der Demokratisierung von Ecuador.
40 years. In the, all the years have Ecuador democracy was the more bigger repression in 40 years.
Und die sozialen Bewegungen fordern nun, dass dieses harsche Vorgehen von Polizei und Militär untersucht wird und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
During the protest.
Exactly. Even the ministers of the
ja genau, das fordert selbst der Verteidigungsminister und andere Minister der aktuellen Regierung.
Denken Sie denn, es wird etwas passieren? Werden die Vorfälle untersucht?
In the conversations, in the beginning of the conversation, was this topic too, about the repression of the police.
Die Repression war auch Thema an den Verhandlungen zwischen der Regierung und der indigenen Organisation. Die Vorwürfe wiegen wirklich schwer, weil es wurde nicht nur Tränengas eingesetzt, sondern auch Schusswaffen. Aber was die Verhandlungen ergeben haben, ist noch völlig unklar.
Was denken Sie denn, wird jetzt passieren? Wird es weitere Proteste geben oder wird es ruhiger werden?
I think it's two scenarios now.
Jetzt gibt es zwei Szenarien. Entweder gibt es eine Einigung zwischen Regierung und indigenen Organisationen, dann wird die Lage ruhiger, oder aber sie werden sich nicht einig und dann werden die Proteste weitergehen.
José Echeverría ist politischer Aktivist und Rabe-Sendungsmacher aus Ecuador.
Rabe-Info.
Er vermittelte in zahlreichen Konflikten, schloss Frieden mit Eritrea und gilt in seiner Heimat Äthiopien als Hoffnungsträger schlechthin. Letzten Freitag nun wurde Abiy Ahmed, der amtierende äthiopische Regierungschef, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Seit seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren hat Abiy Ahmed nicht nur unzählige korrupte Beamte entlassen, sondern auch die Hälfte seines Kabinetts durch Frauen ersetzt. Dadurch entsteht Aufbruchsstimmung in Äthiopien, nachdem sich das Land in den vergangenen Jahrzehnten kaum entwickeln konnte. Mit dem Friedensnobelpreis soll Abiy Ahmed dazu ermutigt werden, seinen politischen Kurs weiter zu verfolgen. Mit seiner friedensstiftenden Politik macht sich der äthiopische Regierungschef allerdings nicht nur Freunde, sondern eben auch Feinde. Salim Staubli sprach mit Michael Kesselring von der Stiftung Menschen für Menschen über die schwierige Aufgabe des äthiopischen Regierungschefs.
Ich denke, Abiy Ahmed hat diesen Friedensnobelpreis auf jeden Fall verdient, denn seit seinem Amtsantritt im Frühjahr 2018 hat er Äthiopien grundlegend verändert. Er hat ein sehr hohes Tempo dabei an den Tag gelegt. Er hat schon in den ersten Monaten tausende politische Gefangene freigelassen, hat korrupte Politiker und Beamte entlassen und auch verschiedene sonstige Friedensinitiativen gestartet, die Regierung umgestellt. Er hat zum Beispiel die Anzahl Ministerien verringert und dabei die Hälfte der Ministerien mit Frauen besetzt. Also die Hälfte der Ministerposten sind heute von Frauen besetzt. Das sind alles unglaubliche Leistungen, die er da in diesen ersten Monaten schon vollbracht hat. Es ist auch wichtig zu sehen, dass vor seiner Wahl Äthiopien in Aufruhr war, kann man sagen. Es gab in den Jahren zuvor immer wieder Proteste, vor allem aufgrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit und auch, weil sich die größten Volksgruppen der Amhara und Oromo nicht genug vertreten fühlten in der Regierung. Jetzt Abiy Ahmed selbst ist nur schon von seiner Herkunft eine versöhnende Person. Er ist zum einen Oromo von Vaterseiten und zum anderen Amhara, verbindet also diese beiden Volksgruppen schon mal in seiner Person. Und dann hat er am Anfang schon eine Botschaft der Versöhnung angestrebt. Das hat bei den Leuten extrem Eindruck gemacht, dass er eben nicht so als autokratischer Herrscher aufgetreten ist, sondern als Mann des Volkes sozusagen.
Mit seiner friedensstiftenden Politik macht sich Abiy Ahmed in seinem Land ja offensichtlich nicht nur Freunde, sondern auch Feinde und sieht sich immer wieder mit Attentatsversuchen gegen ihn konfrontiert. Worauf ist denn das eigentlich genau zurückzuführen?
Natürlich, wenn jetzt einer ein so altes, etabliertes System aufbricht, da gibt es natürlich auch immer Widerstand. Ich denke, das ist vor allem aus Militär- und Geheimdienstkreisen, die mit der Öffnung des Landes oder eben der Freilassung der politischen Gefangenen nicht einverstanden sind. Zum anderen muss man natürlich auch sehen, eben, dass er viele Beamte oder Regierungsvertreter entlassen haben, die eben zum Beispiel korrupt waren. Und das stößt natürlich auch auf Widerstand. Zum anderen muss man auch sagen, und das tönt ein bisschen paradox, nachdem Abiy ins Amt gekommen ist und das Land geöffnet hat, auch den politischen Prozess geöffnet hat, ist es vermehrt auch zu Zusammenstößen zwischen Volksgruppen gekommen. Zurzeit sind circa 3 Millionen Menschen in Äthiopien auf der Flucht und das aufgrund der ethnischen Zusammenstöße. Da gibt es natürlich auch Oppositionspolitiker, eben die sich gegen Abiy oder gegen die Regierung von Äthiopien aufgelehnt haben, weil sie zum Beispiel mehr Autonomie für die einzelnen Regionen oder die einzelnen Volksgruppen forderten.
Abiy Ahmed wurde ja jetzt unter anderem mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, weil er im vergangenen Jahr nach seinem Amtsantritt einen ausgesprochen progressiven Friedensprozess mit dem Nachbarland Eritrea herbeigeführt hat. Weshalb kam dieser Prozess nach Ahmeds Amtsantritt denn so rasch in Gang?
Ich denke, das hat vor allem auch mit seiner Person zu tun, halt eben, dass er einen neuen Wind quasi brachte, auch eine neue Einstellung eben der Versöhnung. Die beiden Länder Äthiopien und Eritrea waren jahrzehntelang im Krieg beziehungsweise standen sich überhaupt nicht friedlich gegenüber. Und Abiy Ahmed hat da mit seinem den ersten Schritt gehen, konnte einen neuen Wind reinbringen. Den Frieden mit Eritrea, das war ein großartiges Zeichen, das quasi rund um die Welt gehört wurde. Dennoch ist das in den letzten Monaten auch wieder ein bisschen kritischer betrachtet worden. Die anfängliche Grenzöffnung ist vielfach wieder rückgängig gemacht worden und weiterer Fortschritt ließ jetzt nach dieser Anfangseuphorie auf sich warten.
Äthiopien ist ja bekanntlich ein Land, das in den vergangenen Jahren immer wieder von schweren Dürren und Hungersnöten heimgesucht wurde. Das Land ist dementsprechend politisch, aber vor allem auch wirtschaftlich schwer angeschlagen und es herrscht landesweit große Armut. Hat Premierminister Abiy Ahmed hier überhaupt eine Möglichkeit, eine progressive Entwicklung in Gang zu setzen oder ist er nun vielmehr damit beschäftigt, eine Reparaturpolitik zu betreiben?
Es wird natürlich zweifelsohne nicht einfach für Abiy in Zukunft Äthiopien auch wirtschaftlich voranzubringen. Wie gesagt, ein großer Teil, also etwa 30% der Bevölkerung, lebt heute noch in Armut. Das Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren war zwar immer zwischen 8-10%, eine der höchsten Quoten auf der ganzen Welt, aber dennoch kommt dieses Wirtschaftswachstum noch nicht bei der ganzen Bevölkerung an. Die Bevölkerung in Äthiopien wächst auch ständig, sind fast 3% Bevölkerungswachstum pro Jahr. Das macht es natürlich auch extrem schwierig, die Wirtschaft nachhaltig aufzubauen. Und ich denke, das ist eins der größten Herausforderungen für Abiy im Land. Wenn er da nicht schafft, auch ziemlich schnell in den nächsten Jahren einen Fortschritt zu erzielen, dann ist die anfängliche Euphorie wahrscheinlich auch schnell wieder weg und er sieht sich anderen Problemen im Land wieder gegenüber.
Nun heißt es ja von mehreren Seiten, Europa brauche Äthiopien als Stabilitätsanker in Ostafrika. Was muss man sich unter diesem Begriff Stabilitätsanker jetzt im Zusammenhang mit Äthiopien und der Situation in Äthiopien genau vorstellen?
Also zum einen ist es natürlich gut, wenn die Wirtschaft in Äthiopien stabil bleibt und möglichst viele Leute ein gutes Auskommen haben können. Das scheint schon auch Abiys Ziel zu sein, die Bevölkerung wirtschaftlich weiterzubringen. Des Weiteren ist es aber gerade am Horn von Afrika wichtig, einen politisch stabilen Partner zu haben. Wenn Sie die Nachbarländer von Äthiopien anschauen, Eritrea, Sudan, Südsudan, Somalia, sind das alles Regionen, die immer wieder von großen Krisen und politischen Unsicherheiten heimgesucht werden. Wenn jetzt Äthiopien ein stabiler Partner ist, ist das für die ganze Region wichtig. Man hat es auch schon in den letzten Monaten gesehen, wie sich Abiy Ahmed als Vermittler in den Nachbarländern hervortat. So hat er im Sudan zwischen der Opposition und der Regierung vermittelt. Er hat zwischen Djibouti und Eritrea vermittelt. Er kann sich also in der Region selbst auch durch die Glaubwürdigkeit, die er sich jetzt in diesen Konflikten erarbeitet hat, kann er sich als glaubwürdiger Vermittler und Stabilisator in der Region präsentieren.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Michael Kesselring haben wir gehört, Kommunikationsbeauftragter der Stiftung Menschen für Menschen Schweiz, im Gespräch mit Salim Staubli über die nicht ganz einfache Aufgabe von Abiy Ahmed, dem amtierenden äthiopischen Regierungschef. Ja, das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 15. Oktober. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast zum Nachhören. Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen finden sich ebenfalls auf dieser Seite. Beigetragen zu dieser Sendung haben Zoe Kammermann, Wilmar All und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.